kennt Zeiten im Leben, die schwierig sind. Jeder von uns kennt Zeiten, wo wir auf Gott warten, wo wir Gott Schwierigkeiten in unserem Leben vorlegen und das Gefühl haben, dass Gott nicht da ist, dass Gott nicht antwortet. Auch Joe ging es so. Joe ist in einer Familie aufgewachsen, wo es ziemlich schwierig war. Von Anfang an herrschte oft Chaos. Denn sein Vater hatte zwei Frauen. Sein Vater hat geheiratet, aber schon kurz danach gingen die Probleme los. Sein Vater dachte, dass er mit einer weiteren Heirat das Problem lösen kann. Von der ersten Frau wollte er sich allerdings auch nicht scheiden lassen. Und so erlebte Josef eine Heimat mit zwei Frauen, zwei Müttern. Schwierig. Die älteren Brüder waren von Anfang an gemein zu ihm. Sie hänselten ihn und waren rachsüchtig. Er wollte eigentlich friedlich leben und hatte so diese Vision von dem göttlichen Frieden in seinem Herzen. Aber da die Brüder das oft nicht so gemacht haben, hat er seinem Vater oft von den Fehlern seiner Brüder erzählt. Und irgendwann haben sie ihn dann bloßgestellt, alleine gelassen, verkauft. Wenn wir uns in die Geschichte von Josef hineinversetzen, dann ist vieles oft leicht, weil wir das Ende kennen. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Wir wissen, warum vieles so war. Aber wenn wir uns in seine Geschichte hineinversetzen, als 17-Jähriger verkauft ins Ausland, als Sklave, und gerade dann, er hält Gottes Gebote, er ist Gott treu, er tut das, was Gottes Wille ist. Und dafür kommt er ins Gefängnis. Es steht nicht genau da, wie lange diese Zeit im Gefängnis war. Wir lesen in der Bibel nicht genau, wann die Probleme bei Potiphar anfingen. Trotz Treue zu Gott, Leid, keine Hoffnung, Enttäuschung, von Menschen abgelehnt, die Bibel kennt diese Zeiten an vielen Stellen. Wüstenzeiten. Josef hatte sie. Mose. Er hatte diese Vision, dass er das Volk befreien soll. Klar, gute Position. Er war in Ägypten aufgewachsen. Am Pharaonenhof. Als Hebräer. Er war in der besten Situation, sein Volk zu befreien. Und so ging er die Sache auch an. Aber dann liefen Dinge schief, er muss fliehen und er ist 40 Jahre in der Wüste. Können wir uns das vorstellen? Die beste Ausbildung, die es damals gab, hat er bekommen und dann hütet er 40 Jahre lang Schafe. Und zwar bis zu seinem Lebensende. Er wusste ja nicht, dass es irgendwann anders werden wird. Können wir uns vorstellen, wie Mose in diesen 40 Jahren über Gott, über sich selbst, über Gottes Führung in seinem Leben gedacht hat? Auch als Mose dann von Gott gerufen wird und zum Pharao geht, ist das Ergebnis erstmal, dass das Volk härtere Arbeit bekommt. Aber das möchte ich in einer späteren Predigt mit euch noch anschauen. Kennt es beim Volk Israel, 40 Jahre in der Wüste. Bei David, bevor er König wurde, die Flucht vor Saul, jahrelang, wo er immer wieder um sein Leben fürchten muss. Und irgendwann kommt David zu dem Zeitpunkt, wenn ihr es lest im 2. Buch Samuel, dass er sagt, irgendwann wird Saul mich doch noch kriegen. David kommt zum Punkt, wo er keine Hoffnung mehr hat. Keine Hoffnung, dass er wirklich einmal König werden soll. Die Versuchung von Jesus, 40 Tage in der Wüste. Paulus, direkt nach seiner Bekehrung, lesen wir, dass er einige Jahre in der Einsamkeit gelebt hat. Wir finden in der Bibel immer wieder bei biblischen Personen diese Zeiten, wo sie scheinbar vom normalen Leben, von ihrer normalen Aufgabe abgezogen sind. In der Bibel ist eben oft das Bild, das verwendet wird, das der Wüste. Mose in der Wüste, Jesus. Was bedeuten Wüstenzeiten? Nun, in der Wüste ist es still, ruhig, nicht viel äußere Reize, keine Ablenkung. Du bist mit dir und deinen Gedanken alleine. Es gibt so gut wie keine Tiere. Hitze am Tag, Kälte in der Nacht. Das Überleben wird schwierig. Heute, denke ich, kennen wir das Gefühl, in der Wüste zu sein, an sich nicht mehr. Aber ich denke, es gibt viele ähnliche Dinge. Einsamkeit, wenn Freunde, die dir wichtig waren, vielleicht gestorben sind, wenn du vielleicht umziehen musstest, deine Familie, deinen Hintergrund verlassen hast, jetzt an einem neuen Ort bist, niemanden kennst, nur oberflächliche Kontakte hast und das Gefühl der Einsamkeit da ist. Oder es ist eine Krankheit, wo du ans Bett gefesselt bist. All die guten Gedanken, all das Gute, das du tun willst, kannst du nicht umsetzen, sondern du bist auf dich alleine angewiesen. Zeiten, in denen das Leben nicht so läuft, wie wir es uns wünschen. Zeiten, in denen das Leben nicht so läuft, wie wir es erwartet haben. In denen das Leben vielleicht sogar schlimmer ist als die Albträume, die wir gehabt haben. Wie ist das, wenn wir mit uns alleine sind? Wie ist das, wenn niemand anders da ist? In einem Film mit dem komischen Titel Rita will es endlich wissen, geht es um eine Hausfrau aus Liverpool. Sie liest in einer Zeitung die Ausschreibung für einen Rollenwechsel. Und sie ist bereit, ihr Leben mit jemand anders zu tauschen. Mit einer Studentin. Diese Studentin scheint das Leben zu haben, das Rita sich als Hausfrau immer gewünscht hat. Partys, Freunde ohne Ende. Und so tauscht sie mit dieser Studentin. Aber eines Tages wird Rita ins Krankenhaus eingewiesen, weil sie einen Selbstmordversuch hatte. Sie hat versucht, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. Doch ihre Mitbewohnerin kommt früher heim, findet sie und kann sie deswegen gerade noch rechtzeitig ins Krankenhaus bringen. Und als sie einige Tage später darüber reden, sagt Rita, weißt du, trotz all den Partys, trotz all den schönen Dingen, irgendwann kommen immer Situationen, da bin nur noch ich da. Da bin ich mit mir selber alleine. Und mit mir selber kann ich nicht leben. Ich komme mit mir selber nicht zurecht. Kennen wir das? Wir gehen anderen Menschen vielleicht aus dem Weg, wenn wir sie nicht leiden können. Aber wie geht es uns mit uns selbst? Wie geht es uns, wenn nur wir da sind? Wenn wir keine Ablenkung haben? Wenn wir auf uns selbst angewiesen sind? Wenn es niemand anders gibt? Kommen wir mit uns selbst zurecht? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Viel arbeiten, Freizeitaktivitäten, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu suchen. Aber kennen wir das Gefühl, wenn die innere Leere zurückkommt? Wenn wir doch merken, dass wir auf uns selber angewiesen sind? Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann scheint es so zu sein, dass Gott diese Zeiten in unserem Leben manchmal vielleicht sogar absichtlich herbeiführt. Bei Jesu Versuchung in der Wüste lesen wir, dass der Geist ihn in die Wüste trieb. Auch Josef sagt später, dass seine Brüder ihn verkauft haben, weil Gott es so geführt hat. Kann es sein, dass Gott auch in unserem Leben Wüstenzeiten herbeiführt? Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, warum ist es so? Und wie können wir mit diesen Wüstenzeiten umgehen? Ich lade euch ein, Jeremia aufzuschlagen zum Anfang. Jeremia Kapitel 2, Vers 13. Jeremia Kapitel 2, Vers 13, da sagt Gott durch Jeremia, denn mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Gott sagt hier, das Problem seines Volkes ist, dass sie zwei Fehler machen. Sie verlassen die echte Quelle, und sie suchen sich Zisternen. Nun, was ist eine Zisterne? Eine Zisterne ist eigentlich nichts anderes als ein Loch im Boden, wo man hofft, dass das Grundwasser hineinsickert, sodass man Wasser hat. Eine Zisterne ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn es genug regnet. Wenn es genug regnet, merkt man bei einer Zisterne kein Problem. Wann ist eine Zisterne nicht mehr ausreichend, wenn nicht mehr genug Regen fällt? Der Unterschied zwischen einer lebendigen Quelle und einer Zisterne ist nicht unbedingt dann zu sehen, wenn genügend Regen da ist. Aber bei Trockenheit. Kann es sein, dass es in unserem Leben genauso ist? Kann es sein, dass auch in unserem Leben in Zeiten, wo alles gut läuft, wo wir ganz gut zurechtkommen, wo Dinge so laufen, wie wir es uns vorstellen, dass wir in dieser Zeit keine Möglichkeit haben, herauszufinden, ob wir wirklich in Gott gegründet sind oder ob es nicht vielmehr unser eigenes Wissen, unser eigenes Gutsein ist? Kann es sein, dass wir in Zeiten, wo wir keine größeren Probleme haben, das Gefühl haben, dass wir selber alles im Griff haben? Kann es sein, dass schwierige Zeiten damit für uns wichtig sind, zu erkennen, was unsere Quellen sind, woraus wir unsere Kraft schöpfen? 5. Mose 8 möchte ich als nächstes mit euch aufschlagen. 5. Buch Mose, Kapitel 8. Und dort die Verse 2 und 3. 5. Mose 8. Es geht um die Zeit, als die Wüstenwanderung kurz vor dem Ende steht, das Volk Israel kurz davor ist, ins verheißene Land zu gehen. Und dann lesen wir, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern, und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Den letzten Teil dieser beiden Verse kennen wir recht gut, weil er aus der Versuchung Jesu kommt, weil Jesus diese Worte hier zitiert. Der Kontext, den wir sehen, ist, dass Gott sagt, er hat das Volk ganz bewusst in die Wüste geführt. Warum? Damit kund würde, was in deinem Herzen ist. Wem sollte es denn kund werden? Hat Gott es gebraucht? Hat Gott es gebraucht, zu wissen, was im Herzen des Volkes ist? War es für Gott wichtig zu sehen, was hier geschieht? Nein, ich denke, uns ist klar, Gott wusste von Anfang an, wie die Sache ist. Also wem sollte es kund werden? Dem Volk. Dem Volk sollte kund werden, wovon es sich ernährt. Und auch hier sehen wir bei der Wüstenwanderung des Volkes die Zeiten, wo sie kein Wasser hatten, wo sie kein Brot hatten am Anfang. Da ist ihnen die Wolke vorangezogen. Es war nicht, dass das Volk einen Fehler gemacht hat. Es war nicht so, dass das Volk falsch gezogen ist und deswegen haben sie keine Oase gefunden und mussten Durst leiden. Nein, Gott hat sie ganz bewusst so geführt. Das Volk musste wissen, worauf sie vertrauen. Es ist leicht, Gott zu vertrauen, wenn die Ägypter geschlagen werden und man selber ausziehen kann und beschenkt wird mit Gold. Da ist es leicht, Gott zu vertrauen. Wie ist es, Gott zu vertrauen, wenn das Wasser zur Neige geht, wenn das Vieh und die eigenen Kinder nicht mehr genügend zu trinken haben? Es ist heute so leicht zu sagen, naja, warum hat das Volk denn gemurrt? Da war doch die Wolke vor ihnen. Es war doch klar, dass Gott ihnen helfen wird. War es so klar für das Volk? War es so klar, Gott zu vertrauen, wenn wirklich das eigene Kind kurz vor dem Verdursten ist? Kann es sein, dass, auch wenn sich die Zeit geändert hat, wenn wir heute nicht mehr das Problem haben, dass wir vor dem Verdursten stehen, weil wir zu Hause wahrscheinlich alle einen Wasserhahn haben, den wir aufdrehen können, aber dass Gott trotzdem unser Leben in Situationen führt, wo wir Wüstenzeiten erleben, wo wir nichts von seiner Gegenwart und seiner Liebe merken, sondern wo wir auf uns alleine mit uns alleine sind, weil wir nichts merken, dass Gott da ist. Wie können wir unseren eigenen Zustand erkennen? Eben in der Wüste. Wenn das Wasser knapp wird, wenn andere Geräusche schweigen, wenn niemand mehr sonst da ist. Diese Wüstenzeiten in biblischer Zeit, kein angenehmer Ort. Es ist heiß, trocken, sandig. Aber vielleicht ist es das, was wir brauchen, um das Angebot, was uns Gott und die Bibel gibt, schätzen zu lernen. Johannes 4. Johannes 4 möchte ich mit euch lesen. Johannes 4 im Gespräch mit der Samariterin sagt Jesus in Vers 10 und in Vers 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und der gebe dir lebendiges Wasser. Johannes 4, Vers 10 und Vers 14. 13 und 14, Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das Problem ist, es gibt Wasser, das unseren Durst löscht. und trotzdem nicht von Gott kommt. Es gibt Wasser, das unseren Lebensdurst löscht, aber nicht von Gott kommt. Und es ist manchmal vielleicht schwer zu unterscheiden. Aber was Jesus hier sagt, nur das Wasser, das von ihm kommt, das führt ins ewige Leben. Und das stillt wirklich unseren Durst. Kann es sein, dass Gott deswegen oft in unserem Leben Wasser uns wegnehmen muss und uns ganz bewusst dazu führen muss, dass dieses falsche Wasser nicht mehr vorhanden ist, damit wir den wahren Durst merken und damit wir wirklich ihn darum bitten, unseren Durst zu stillen? Jesus sagt hier in Vers 14, dieses Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das heißt, das ewige Leben beginnt schon hier, wenn wir das Wasser trinken, was Jesus uns gibt. Aber wir müssen wirklich sein Wasser nehmen. Nicht von dem abhängig sein, was wir von anderen Menschen oder was wir irgendwo sonst finden. Sondern wir müssen wirklich allein von dem leben, was er uns gibt. Sein Wasser ist nicht von äußeren Umständen abhängig. Sein Wasser kann unseren Durst auch in der Wüste stillen. Das hat Jesus erlebt. Deswegen sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von einem jeglichen Wort Gottes. Das hat er erlebt. Einsamkeit kann uns vielleicht helfen, dass wir Gottes Liebe zu uns nicht in den äußeren Umständen finden, sondern vielleicht gerade trotz den äußeren Umständen. Gott möchte gerade in diesen Zeiten uns besonders nahe kommen. Gerade dann, wenn andere Menschen oder Dinge, die sonst unser Leben bereichern, nicht mehr da sind. Gerade dann möchte Gott uns auf besondere Weise begegnen. 1. Petrus ist der nächste Bibeltext, den ich anschauen möchte mit euch. 1. Petrus Kapitel 4. Und auch hier spricht Petrus von Hitze. 1. Petrus 4, Vers 12, da schreibt ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Manchmal sagen Menschen, wenn wir Gott nachfolgen, dann werden die Probleme in unserem Leben weniger. Ich denke, das ist keine biblische Antwort. Petrus sagt hier, lasst euch durch die Hitze, die euch widerfährt, nicht befremden, als sei es unnatürlich. Er sagt damit, wenn schwierige Zeiten in eurem Leben kommen, dann wundert euch nicht und zweifelt, als ob das etwas Ungewöhnliches ist. Sondern er sagt, es ist normal. Wenn wir Gott nachfolgen, dann kann es sein, dass die Hitze eher höher wird. Aber was sagt er hier? Freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Jesus ging es nicht anders. Und er sagt, aber genauso wie Jesus diese Zeit überwunden hat, werden auch wir Herrlichkeit und Freude haben werden. Wie war es bei Jesus? Hebräer 5 sagt uns etwas Interessantes. Hebräer 5, die Verse 8 bis 10. Hebräer 5, Vers 8, da lesen wir so, hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. genannt von Gott ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. War Jesus Gottes Sohn? War er sündlos? Auf jeden Fall. Und trotzdem musste Jesus etwas lernen. Können wir diesen Gedanken fassen als Menschen? Nicht wirklich. Aber hier steht, dass Jesus, obwohl er Gott war, lernen musste. Und dass das Leid, das er erlebt hat, ihn vollkommen gemacht hat. Übrigens gilt das, denke ich, nicht nur für Jesus, sondern auch für Gott Vater. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass das Leid, das Jesus erlebt hat auf der Erde, das gleiche Leid für Gott Vater war. Dass er im Himmel nicht da saß und gesagt hat, naja, Jesus muss noch ein bisschen leiden, so als distanzierter Beobachter, sondern dass der Vater selber betroffen war, dass er selber mitgelitten hat. Denn hier hat mit Jesus jemand gelitten, nicht jemand, der durch seine Fehler oder Sünden eigenes Leiden verursacht hat, sondern hat jemand gelitten, der es nicht verdient hatte. Jesus hat selber Gehorsam gelernt. Das Leiden hat ihn vollkommen gemacht. Wenn Jesus Leiden brauchte, um zu lernen, der sündlos war, wie viel mehr kann Leiden uns helfen? Es gibt ein Lied von Stephen Curtis Chapman, wo praktisch ein Gebet ist und er Gott bittet und sagt, wenn dieses Leiden, was kommen soll, mich näher zu dir bringt, dann bitte ich dich, es kommen zu lassen. Und er sagt selber, ich bin kein Held, ich habe Angst davor. Aber wenn dieses Leiden mich näher zu dir bringt, dann bitte lass es kommen. Dann bitte halte es nicht von mir fern. Ist ein Lied, was mir unwahrscheinlich schwer gefallen ist anzuhören. Denn die Theorie, die wir jetzt gesagt haben, ist, denke ich, jedem von uns trotzdem klar, dass es in der Praxis nicht so leicht ist. Ich erinnere mich an manche Begebenheiten in meinem Leben als Jugendlicher und junger Erwachsener gab es immer so Momente, wo ich das Gefühl hatte, mein Leben bricht zusammen. Und wo ich das Gefühl hatte, mein ganzes Leben ist eigentlich sinnlos. Eine dieser Situationen war kurz vor meinem Abitur, als ich mit Freunden Urlaub gemacht habe. Ich hatte die Gelegenheit, entweder mit auf den Jugendkongress zu fahren oder aber mit zwei Freunden einen Urlaub zu machen in Norwegen. Einer meiner Freunde war so ein Outdoor-Freak. Er liebte es, Rucksack auf und dann einfach irgendwo in ganz unberührte Natur. Und ich habe mich überreden lassen, mit ihm und einem anderen Freund mitzugehen. Und wir waren in Norwegen irgendwo wirklich in so einem Nationalpark. Wir haben 7 Tage lang keinen anderen Menschen gesehen. Außer uns drei. Und noch nicht mal irgendein großes Tier. Also ein paar Vögel, die irgendwo rumgeflogen sind, war das Einzige. Aber kein nahes Lebewesen oder so. Und in dieser Zeit habe ich auch noch Verdauungsprobleme bekommen, also Durchfall gehabt, so, dass ich nicht wandern konnte, sondern den ganzen Tag, ich war so schwach, nur an einer Stelle sein konnte. Die anderen waren weg und ich lag tagsüber ziemlich alleine. Und heute weiß ich, dass auch noch immer, wenn ich Durchfall habe, ich depressiv bin, irgendwie kommt das zusammen. Aber in dieser Situation war das wirklich eine krasse Erfahrung. Und vor allen Dingen war für mich noch die Schwierigkeit zu denken, wenn dein Leben wirklich von Gott geführt wäre, dann dürfte es solche Momente nicht geben. Kennt ihr das? Dass ihr denkt, wenn Gott wirklich da wäre. lade euch ein, 2. Korinther 4 noch aufzuschlagen. 2. Korinther 4, die Verse 17 und 18. In 2. Korinther 4 schreibt Paulus: Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich möchte uns ermutigen, nicht auf das Sichtbare zu schauen. Nicht auf das, was uns in diesem Leben Sicherheit gibt. Sondern auf den, der ewig ist. Auf den, der uns liebt. Und der uns ans Ziel führen wird. Amen. Gebührt. Hab Dank dafür, dass du uns im Leben oft auch Situationen erleben lässt, wo wir merken, es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Weisheit. Eigentlich gibt es nichts, was wir dir bringen können, sondern es ist deine Kraft, die mächtig ist, die in uns wirken möchte und, Herr Jesus, die uns in dein Bild verwandelt. Hab Dank, Herr Jesus, dass du unser Bruder geworden bist. Hab Dank, dass du unser Vorbild bist. Und hab Dank, dass du durch deinen Tod am Kreuz für unsere Erlösung gebürgt hast. Hilf uns, deine Hand festzuhalten, egal was ist. Hilf uns, dir zu vertrauen, egal wie die äußeren Umstände sind. Und hilf uns, in deiner Liebe zu ruhen und aus ihr zu leben, jeden Tag aufs Neue. Hab Dank dafür. Amen.